Treuer Herr, danke, dass du der König des Reiches bist. Und danke, dass dieses Reich, dass du das Reich begonnen hast. Du hast dich gesetzt auf den himmlischen Thron und du regierst vom Himmel aus. Ja, wir denken gerade heute an diesen Tag, oder einige Menschen denken daran, wo du in den Himmel aufgefahren bist und dich gesetzt hast zur Rechten der Majestät in der Höhe. Wir danken dir, dass wir über dein Reich nachdenken dürfen und über die Gerechtigkeit in deinem Reich. Wir beten um die Führung jetzt auch noch in dieser halben Stunde. Amen.
Amen.
Ich möchte mich jetzt nicht mehr zu sehr mit der Gliederung aufhalten, denn die werden wir ohnehin noch durchgehen. Aber wir werden jetzt den Text beginnen mit Vers 3, die Seligpreisungen. Da geht es ja um die Frage, wer sind diese Gerechten und was wird ihnen verheißen? 8 Seligpreisungen haben wir. Und diese 8 Seligpreisungen bilden eine Einheit. Manche meinen, das seien 9, aber es sind 8. Das 9. Mal steht das nicht gleich dort und das ist eindeutig ein Zusatz zum 8. Selig seid ihr, wenn und so weiter. Aber dieser Ausdruck selig die, ja, das steht genau 8-mal so auch im Grundtext der Bibel. Und das letzte ist ein bisschen ausgeführt, ein bisschen länger ausgeführt. 8 Seligpreisungen, also eine organische Einheit. Wer ist glücklich zu schätzen? Beneidenswert. Nach dem allgemeinen Urteil der Menschen sind die, die da beschrieben werden, gar nicht beneidenswert. Ja. Aber der Herr Jesus sagt, die sind sehr wohl beneidenswert. Die sind sehr zu schätzen. Schauen wir uns ein bisschen diese an. Vers 3, selig die Armen dem Geiste nach. Das griechische Wort für arm drückt nicht das Besitzverhältnis aus, sondern die Haltung. Das habe ich heute noch in einem gescheiten Kommentar nachgelesen. Aber das ist schon so, es gibt mehrere Wörter für arm. Und hier wird die Haltung ausgedrückt. Das ist ein Bettler, bettelnde Haltung, das ist gemeint. Oder einer, der sich bückt, ein Niedriger. Das ist genau das, ein Gebeugter. Im Alten Testament heißt es oft die Gebeugten. Da gibt es ein hebräisches Wort dafür, das oft so mit arm übersetzt wird oder mit arm oder ich weiß nicht, wie es sonst übersetzt wird, die Gebeugten, die Demütigen. Also die, deren Geist arm ist. Ja, was heißt es? Deren Geist gebeugt ist, zerschlagen ist. Das sind die, die wissen, innerlich wissen, ja, geistlich. Also innerlich heißt das, der Geist ist ja das Innere, die ein zerschlagenes Herz haben, sagt der Jesaja. Ich habe die Stelle hier sogar aufgeführt. Jesaja 57, Vers 15, so sagt der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Da habt ihr das Wort gebeugt, gebeugten Geistes, innerlich gebeugt, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Der Geist ist das Innere des Menschen, das Herz und der Geist, das ist auch synonym, also es ist, sehr, ist parallel in der Bibel. Das Herz ist das Innere, ja, und das Geist ist das Innere. Das sieht man nicht, oder? Das Herz, das physische Herz sieht man auch nicht. Ja. Das ist im Zentrum vom Menschen, das physische Herz. Und wenn die Bibel Herz sagt, dann meint sie einfach das Innere. Das sieht man nicht, aber das ist das Zentrum, das Wichtigste. Und da denken wir, oder? In der Bibel, da denkt man im Herzen. Ja. Also im Herzen, da sind die Gedanken, ja, sagt der Herr Jesus auch. Gute oder schlechte Gedanken, die kommen aus dem Herzen, ja, aus dem Inneren heraus. Und also das innerlich ist man zerschlagen, innerlich ist man gebeugt, oder auch die andere Stelle in Jesaja 66, auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Das sind die beneidenswerten Leute des Königreiches, die innerlich, die wissen, dass sie nichts anbieten können vor dem Herrn. Geht es uns manchmal auch so, dass wir den Herrn beeindrucken wollen? Dass wir sagen, schau, Herr, jetzt zeige ich dir was, dass du staunen wirst, wer ich bin. Jetzt reiße ich mich mal so richtig zusammen. Wirst schon sehen, ich zeige dir es. Nicht, bitte nicht. Das ist zum Scheitern verurteilt. Wir sind Bettler und wir müssen als Bettler vor Gott kommen. Und der Christ wächst nach unten. Das ist so. Wir werden nicht super und superer. Das ist eine neue Wortschöpfung jetzt von mir. Wir werden nicht besser. Nie. Aber wir erkennen mehr und mehr unsere Verderbtheit. Wir erkennen mehr und mehr, wer wir eigentlich sind und wie abhängig wir sind jeden Tag vom Herrn. Wir werden keine geistlichen Riesen. Nein. Wir sind Sünder durch und durch. Paulus war sich dessen auch bewusst. Oder? Der größte von allen Sündern, sagt er. Ich habe nie, ja, kennt ihr alle das Lied, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Das ist genau das. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Stern, auf den ich schaue. Ja. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, zerbrochenes, zerschlagenes Herz. Geist, Herz, ist parallel. Oder? Wirst du Gott nicht verachten. Bettler sein, dürfen wir bei dem Herrn. Elende, also niedrige heißt das. Ja? Gebeugt, nicht mit hoher Schulter. Gebeugt. Selige sind sie, weil ihnen das himmlische Königreich gehört. Aha, deshalb sind sie Selige. Selige, das ist übrigens das Wort, das hier steht, der Luther hat schon schön übersetzt. Also mir gefällt das noch am besten von allem. Selig. Du sagst ja, aber so spricht ja heute niemand mehr. Doch, wenn die Kinder spielen und sie sind wie weggetreten. Und jetzt, was sagen wir? Jetzt sind sie selig, oder? Wir verwenden es doch noch. Oder? So glücklich, dass überglücklich. Ja, das alles andere wird nichts. Das heißt selig. Das meint der Herr Jesus. Die sind wirklich beneidenswert. Die Armen hinsichtlich des Geistes oder die Armen dem Geiste nach. Der Geist ist arm. Oder? Ihr Geist ist arm. Das heißt, sie kommen als Bettler zu Gott. Sie vertrauen nicht auf ihre wunderbaren Eigenschaften. Es geht um die Gesinnung dieser Elenden, die sich bewusst sind, dass sie nichts vor Gott bringen können, also ihre Hilfsbedürftigkeit und daher ihre Hilfsbedürftigkeit wissen und daher hoffen sie nur auf die Barmherzigkeit Gottes. Darum geht es. Und dann weiter, selig sind die Trauernden. Selig die Trauernden, weil sie getröstet werden. Also eigentlich, weil sie getröstet werden, wenn man das so deutsch sagen könnte. Weil sie werden getröstet werden. Trauernd, warum sind sie trauernd? Wegen ihrer Situation, in der sie stehen, in der Umgebung. Sagen sie, aber Christen sollen doch nicht trauern. Nein, sie trauern einerseits und sind fröhlich gleichzeitig. Sie sind ja selig. Aber sie sind gleichzeitig auch traurig. War der Herr Jesus auch so? Genauso war der Herr Jesus. Der einerseits war glückselig in Gott. Andererseits hat er geweint über Jerusalem. Oder wie der Lazarus gestorben ist. Was hat Sünde angerichtet? Man kann das gleichzeitig betrübt sein über die Umgebung, in der man ist und sich sehnen nach der anderen Welt, die Gott in uns geben wird. Haben wir ein paar Bibelstellen hier. Psalm 119, Vers 136. Wasserbäche fließen aus meinen Augen. Das ist poetische Sprache, bitte. Das ist nicht buchstäblich so, dass Wasserbäche aus seinen Augen fließen. Das ist poetische Sprache. Aber er ist traurig, er weint. Warum? Weil man dein Gesetz nicht hält. Hesekiel 9, Vers 4. Mache ein Zeichen an der Stirn der Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Es gibt ein paar, die trauern noch im Volk Gottes, über die Zustände des Volkes dort in Israel. Selig diese Trauernden. Denn die werden getröstet werden. Jesaja 61 ist der schönste Vers. Jesaja 61, Vers 2. Der Herr kam, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden Zions, aufzusetzen den Trauernden Zions und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden Terebinten der Gerechtigkeit, also Eichen der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. Der Herr kam und genau für diese Trauernden, die das zutiefst beschäftigt, den Zustand hier. Oder? Die Trauernden Zions. Und hier ist überhaupt die Trauernden. Die sind glückselig oder selig, noch stärker als glückselig, weil sie getröstet werden. Deshalb sind sie beneidenswert, weil Gott ihnen eine herrliche Zukunft bereitet. Ja. Es geht hier nicht um die Trauernden über die eigene Sünde. Ja. Da sollen wir dann Buße tun, wenn wir trauern über die Sünde. Ja. Dann kommt die Freude wieder. Das nächste war dann selig die Sanftmütigen, weil sie die Erde erben werden. Das ist fast ein Zitat aus Psalm 37, da haben wir das ja mehrmals, das ist ja der Psalm der Sanftmütigen, oder? Der Psalm 37, kommt, glaube ich, viermal vor. Hier haben wir die Verse. Denn die Bösgesinnten werden abgeschnitten, aber die auf den Herrn warten, erben das Land. Vers 11, aber die Gebeugten, das sind die Sanftmütigen, erben das Land und erfreuen sich an Fülle von Frieden. 29, die Gerechten erben das Land. Die Gerechten sind in dem Fall hier die Sanftmütigen. Die Gerechten erben das Land und wohnen darin immer da. Herrliche Zukunft steht den Sanftmütigen voraus, den Gerechten des Reiches. Sie werden das Land erben. Petrus spricht auch davon. Herrliches Erbe wartet auf uns. Vers 34, harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein und er wird dich erhöhen, das Land zu erben. Herrliches Land. Herrliches Land. Da gibt es ja auch Lieder darüber, über diese Aussage hier. Selig die Sanftmütigen. Was heißt sanftmütig? Das Gegenteil von rachsüchtig. Sanftmütig ist eine Haltung gegenüber Gott. Zuerst einmal gegenüber Gott. Sanftmütig sind solche, die eine schwierige Situation ertragen können. Das ist Sanftmut. Man ist nicht bitter gegen Gott. Und warum und schon wieder? Nicht. Du weißt nicht die wunderbaren Wege Gottes, die er mit dir hat. Ja, aber warum muss ich so eine Frau haben? Der andere hat viel bessere Frau. Da funktioniert alles viel besser. Nicht. Das ist genau richtig, die Frau. Damit du was lernst. Denen, die Gott lieben, kennen wir. Ja, kennen wir. Aber das müssen wir leben. Herr, ich weiß, ich danke dir, dass auch mir das zum Guten dient, was du mir schickst. Und alles, was ich brauche, schickst du mir zum Guten. Ich brauche alles, was der Herr mir schickt. Und was ich jetzt durchmache, die Situation, die ich jetzt durchmache, die brauche ich jetzt. Und was ich nicht habe, das brauche ich nicht. Ja, aber ich hätte gern. Was ich nicht habe, brauche ich nicht. Nicht jetzt. Der Herr hat was vor. Dem Herrn ist doch viel wichtiger meine Charakterentwicklung, dass ich die Gerechtigkeit des Königreiches der Himmel, dass die entfaltet wird. Für das Königreich der Himmel. Jetzt leben wir. Und für das Königreich der Himmel eines Tages, das dann offenbar wird, leben wir. Das ist alles wichtig. Ja. Nicht rachsüchtig oder nicht ungeduldig. Ja. Wenn Leute uns fragen, was die Hoffnung ist, die in uns ist, wie sollen wir antworten? Petrus sagt, mit Sanftmut. Das steht in 1. Petrus 3, Vers 14 und 15. Da heißt es, wenn ihr wegen der Gerechtigkeit zu leiden habt, selige seid ihr. Ihre Furcht sollt ihr nicht fürchten. Lasst euch nicht in Unruhe versetzen. Den Herrn aber heiligt in euren Herzen. Seid immer bereit zu einer Verteidigung vor jedem, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung in euch und das in Sanftmut und Ehrfurcht. Sanftmut, Ehrfurcht. Also selig diese Leute, selig die Sanftmütigen, weil sie die Erde erben. Das nächste, das vierte, selige sind solche, die Hungernden und Dürstenden nach Gerechtigkeit. Die haben Verlangen danach, vor Gott gerecht zu leben. Das wünscht man sich. Bitte, wenn hier von Gerechtigkeit die Rede ist. ist die praktische Gerechtigkeit gemeint. Das heißt, richtiges Leben. Das Wort Gerechtigkeit verstehen wir heute nicht, weil wir das Wort Gerechtigkeit in einen anderen Zusammenhang gebrauchen. Wir sagen, ja, der kriegt einen Apfel und du kriegst einen Apfel, sagen wir zu den Kindern, schau, das ist jetzt gerecht. Ja, ja, das ist auch gerecht, aber in der Bibel ist mehr. Gerecht ist so wie Gott, so wie Gott ist. Das heißt, richtig in jeder Hinsicht, so wie Gott. Und jetzt gibt es Leute, die haben Hunger und Durst, so zu werden wie Gott. Die hungern nach dieser Gerechtigkeit, nach der praktischen Gerechtigkeit. Aber die bekommt man zuerst zugeordnet durch Jesus Christus und dann wirkt sie sich aus. Bei der Wiedergeburt bekommen wir seine Gerechtigkeit und nachher wirkt sich diese Gerechtigkeit in unserem Leben mehr und mehr aus. Dann wird sie praktisch, ja, praktische Gerechtigkeit. Und wenn wir Gerechte sind in der Praxis, haben wir große Verheißungen. Selig, die hungern und dürsten danach. Also wenn das unser Wunsch ist, Verlangen vor Gott gerecht zu leben. Der Herr Jesus sagt später, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach was? Nach seiner Gerechtigkeit. Genau das ist gemeint. Genau das. Seine Gerechtigkeit, das heißt so zu werden, wie er ist, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, wer kann das erreichen? Ja, Moment. Der Weg wird jetzt nicht hier beschrieben. Der Weg heißt Jesus Christus. Das Ziel heißt Jesus Christus, aber der Weg heißt auch Jesus Christus. Und die Kraft heißt auch Jesus Christus. Das wird er auch noch erklären. Aber hier zeigt er mal auf, dass diese, die diesen Wunsch haben, die sind beneidenswert. Wie die Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ja, das ist das, Psalm 42, Vers 2. Meine Seele dürstet nach Gott. Da ist einer, der will Gott haben, der will mit Gott leben, der will, dass sich das auswirkt in seinem Leben. Selig solche Leute. Die werden gesättigt werden, die kriegen das. Gott lässt sich das nicht abknausern, sondern Gott schenkt es gern. Wir werden später lesen. Bittet und ihr bekommt. Ja. Sucht diese Gerechtigkeit, ihr werdet sie bekommen. Klopft an, stürmisch, ihr werdet es bekommen. Ja. Jeder, der so bittet und jeder, der so sucht und jeder, der so anklopft, der wird reichlich bekommen. Der Vater, der gibt gute Gaben denen, seinen Kindern, oder? Und das ist was Gutes. Sagt, Herr, ich möchte mein Leben, dass ich verändert werde. Ich möchte, dass mein Leben dir ähnlicher wird. Wird der Herr so ein Gebet erhören? Ja, sagt, das ist ein allgemeines Gebet, vielleicht viel verlangt auf einmal von Gott. Na gut, du kannst es ja kürzen, du kannst es ja konkreter beten. Du sagst, Herr, ich bin immer so grantig, oder nein, ich bin manchmal grantig am Morgen, wenn es die und die Situation ist. Bitte erinnere mich an dich und deine Kraft. Das ist ganz konkret. Wird der Herr das Gebet erhören? Das wird er. Dann geht der Herr mit uns ein Programm der Heiligung durch und dann gibt es Veränderung in unserem Leben. Sie werden gesättigt werden. Das Gegenteil sind die jetzt schon satt sind. Ja, wir sind reich und wir sind satt und wir haben alles. Oder kennen wir Offenbarung, Kapitel 3, Vers 17. Wir sind reich geworden und jetzt sind wir reich und wir haben alles. Was wollt ihr eigentlich? Ich habe ja schon alles. Ja, wunderbar. Ja, ich habe jetzt einen gewissen Stand meiner Heiligkeit erreicht. Was wollt ihr noch? Ja. Weit gefehlt, sagt der Herr Jesus. Weit gefehlt. Und was sagt Paulus? Was sagt der Herr Jesus? Du weißt nicht, dass du elend bist und erbärmlich und arm, blind und bloß. Und was sagt Paulus? 1. Korinther 4, Vers 8. Ihr seid schon satt. Ihr seid schon bereichert. Ihr herrscht ohne uns. Oh, wäre es doch so, dass ihr herrschtet. Nichts ist mir herrschen. Das Erste, was man beherrschen lernen muss, ist sich selbst. Und dann kann man mal an die anderen Sachen angehen. Der Herr Jesus wird uns eines Tages erheben, ja, zu seinem Thron, das stimmt. Aber jetzt ist nicht die Zeit des Herrschens. Jetzt ist die Zeit, dass wir hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und dann, ja, Selbstgerechtigkeit, das kennen wir, das ist also die andere Seite, oder? Selbstgerechtigkeit. Bitte, warum gehen Gemeinden kaputt? Warum brechen Ehen auseinander? Selbstgerechtigkeit. Ja, mein Mann, der sollte mich endlich mehr lieben. Ja, meine Frau, die sollte sich gescheit mal unterordnen oder würde alles gut sein. Ja? Jeder denkt an die eigene Gerechtigkeit. Ich bin in Ordnung und der andere, der soll mir geben, was mir zusteht. Da haben wir das Problem. So eine Haltung wird uns auseinandersprengen und kaputt machen, belasten. Wir müssen geben, oder? Und wir müssen zu Gott kommen und sagen, Herr, ich bin Bettler. Ja, Vers 7. Selig die Barmherzigen. Wisst ihr, wenn man einmal, das wisst ihr ohnehin, aber ich sage es jetzt einfach so, wenn man sich besser kennengelernt hat, was ist dann? Dann wird man barmherzig, oder? Wenn man sich noch nicht gut kennt, ja, dann ist man hart gegen den anderen. Aber dann lernt man sich kennen, wie viele Fehler und so viel Not im eigenen Leben. Und dann denkst du dir, es ist eigentlich nur Gnade. Nur Gnade, dass ich überhaupt von Gott überhaupt noch gebraucht werden darf. Barmherzigkeit ist eine Folge von der Rechtfertigung und von der Gnade. Also selig die Barmherzigen, weil sie Barmherzigkeit erfahren werden. Deshalb sind sie selig, weil Gott sich ihrer erbarmen wird. Da war einmal ein gewisser Onesimus. Und was sagt Paulus von ihm? Der war treu, der war barmherzig. Der hat mich gesucht, als ich in Rom war, bis er mich gefunden hat. Der Herr gebe ihm Barmherzigkeit an jenem Tage. Schön, oder? Der war barmherzig zu mir. Möge der Herr ihm Barmherzigkeit geben an jenem Tage. Das ist die praktische Auswirkung von dieser Seligpreisung. Selig sind die. Beneidenswert sind Leute, die wirklich gelernt haben, barmherzig zu sein. Barmherzig heißt mitfühlend, einfühlsam und auf den anderen ausgerichtet, sich selber der eigenen Hilfsbedürftigkeit bewusst sein und dann sich um den Armen und Schwachen kümmern. Wie geht's dem Kranken? Ja, er hat keine Zeit, jetzt Kranke zu besuchen. Aber das brauchen wir. Der Herr lässt viele Kranke und Schwache und Behinderte sein in der Gesellschaft, damit wir lernen, in Barmherzigkeit mit ihnen umzugehen. Weiter, die Reinen, Vers 8, selig die Reinen im Herzen. Die Reinen im Herzen, das heißt, die ein reines Herz haben. Das ist genau gleich wie mit dem Geist, oder? Die Armen im Geist, die einen armen Geist haben, einen zerschlagenen Geist haben. Hier die Reinen im Herzen, das sind die ein reines Herz haben. Das braucht man nicht erklären, das wissen wir, oder? Moralisch rein, in der Hingabe rein, von ganzem Herzen, einfältig. Das Herz ist der verborgene Mensch, das Innere des Menschen. Und wenn ich kein reines Herz habe, dann brauche ich schnell Reinigung. Ich habe ein Kalenderblatt gelesen, da habe ich mir dann aufbewahrt, weil es mir gefallen hat. Das war so, da war ein junger Matrose, ja, auf dem Schiff. Er war minderjährig, also er hat an Gott geglaubt. Und die Matrosen haben halt viel Spott gehabt mit dem. Ja. Und der Kapitän hat einmal ein Fernglas genommen, hat den Himmel abgeguckt überall und gesagt, schau, na, also sowas, ich finde ihn nicht. Sagt er, was findest du nicht? Ja, deinen Gott, hab alles abgesucht im Himmel, find deinen Gott und kann nichts sehen. Sagt er, der Junge sagt, ja, ich weiß warum nicht. In der Bibel steht, die reinen Herzen sind, die werden Gott sehen. Da war das Lachen verstummt. Soll eine wahre Geschichte gewesen sein, also. Ja, die werden Gott sehen. Selig die Reinen im Herzen, die werden, weil sie Gott sehen werden. Eines Tages, jetzt leben wir mit einem unsichtbaren Gott. Jetzt lernen wir zu leben mit einem unsichtbaren Gott. Und es ist schwierig, weil wir ihn vergessen, stimmt's? Man hat so viel zu tun, man vergisst ihn. Jetzt lernen wir unser Leben lang mit einem unsichtbaren Gott zu leben und eines Tages sehen wir ihn dann. Da sollen wir uns drauf freuen. Selig, die ihr Herz reinhalten, indem, dass sie daran denken, sie werden Gott sehen. Und der ist rein, durch und durch rein. Kristallklar, sagt die Offenbarung. So, gar kein Schmutz. Ja. Gläser, alles ist gläsern, durchsichtig. Das ist die Reinheit. Offenbarung 22. Das nächste ist die Friedensstifter. Selig die Friedensstifter, weil sie werden Söhne Gottes genannt werden. Die Friedensstifter. Ja, wieso kommt er auf das Friedensstiftern? Die müssen auf einiges verzichten. Die Friedensstifter, die bringen Frieden, sind bereit, einiges dran zu geben, damit Friede kommt. Hier geht es aber um den Gottesfrieden, den Frieden Gottes. Ich habe mal eine Ausarbeitung gemacht über die Friedensstifter. Dazu haben wir jetzt keine Zeit, vielleicht ein anderes Mal. Aber wenn ihr wollt, ich kann euch das vor... Ich lese es vor, ohne darauf einzugehen. Nur, dass ihr ein bisschen eine Ahnung habt von diesem Bibelstudium. Auf den Spuren, wie wird man Friedensstifter? Man geht auf den Spuren des Friedensstifters Jesus Christus. Man folgt seinen Spuren. Gott und Jesus, unseren Herrn, muss man näher, wenn man Gott und Jesus näher kennenlernt, dann wird man ein Friedensstifter. Steht in 2. Petrus 1, Vers 2. Friede wird vermehrt in Erkenntnis Gottes. Also wenn man Gott besser kennenlernt, wird der Friede größer. Den Apostel Paulus nachahmen, wenn er dies tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Die Botschaft des Friedens verkündigen, dem nachstreben, was dem Frieden dient, steht an einigen Stellen der Bibel, geistlich sinnen, die geistlich gesinnt sind, die geistliche Gesinnung ist Friede, Leben und Friede, auf unser Recht verzichten und nicht Böses mit Bösem vergelten, das ist sehr praktisch. Also wenn du Friede haben willst, es geht ganz einfach. Verzicht auf das Recht. Friede ist schon da. Das ist so einfach. Ja. Du kannst nicht streiten mit jemandem, der nicht streiten will. Du laufst an eine Wand. Und wenn du derjenige bist, der nicht streiten will, dann kann ich nichts machen. Friede. Mit Demut, Sanftmut und Geduld einander in Liebe ertragen. Das Band des Friedens wird so gehalten. Demut, Sanftmut und Geduld, das sind gerade unsere Probleme. Ja? Demut, wir denken hoch von uns selber. Oder? Sanftmut, ja, brauche ich nicht sagen. Geduld, brauche ich auch nicht sagen. Das sind unsere Probleme. Paulus erwähnt die drei in Epheser 4. Aber ich wollte ja nicht darüber predigen. Dann weiter. Auf unser Recht verzichten, habe ich schon. Neuntens, uns zurechtbringen lassen, dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. 2. Korinther 13, Vers 11. Und in allem die Anliegen bringen, ihm die Anliegen bringen, dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unser Denken und unser Trachten, Sinnen und Trachten im Gefängnis, in Jesus Christus im Gefängnis bewahren. Das heißt, der Friede Gottes wird uns gefangen halten, in dem schönsten Gefängnis, das es gibt. Das heißt Jesus Christus. Also schöneres Gefängnis kann man sich nicht vorstellen, als wenn man an Jesus gebunden wird und zugeschlossen wird. Ja, so steht es dort im Griechischen. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Gedanken in Christus Jesus gefangen nehmen. Aber da habe ich jetzt keine Zeit. Weiter. Zu den Seligpreisungen. Da haben wir noch die letzte. Selig die wegen Gerechtigkeit Verfolgten, selig die wegen der Gerechtigkeit Verfolgten, denn ihnen gehört das Königreich der Himmel. Ja, dass wir denken, dass die sind nicht beneidenswert. Oder wir denken, wir hören von Leuten, die verfolgt werden, denken, das ist nicht beneidenswert. Jesus sagt, das sind die beneidenswerten Leute. Denn was kann man dir noch nehmen, wenn du daran denkst, dass dir alles schon gehört? Was gehört dir? Das ganze Königreich. Ich beschere euch ein Reich, ich gebe euch ein Reich, sagt der Herr Jesus. Ihr, die ihr mir seid nachgefolgt in all meinen Drangsalen, ich gebe euch ein Reich. Was kann man dir nehmen, wenn du für Jesus bereit bist, alles fahren zu lassen? Ihr merkt hier, wenn ihr das anschaut, da sind auch irgendwelche Entsprechungen. Ich habe manchmal in einer doppelten Klammer etwas hinzugefügt, weil mir das hilft, dass ich sehe, hey, hier sind Entsprechungen. Das Erste und das Letzte, das entspricht einander. Da sind wir uns einig, oder? Das ist der gleiche Satz. Die Erste, selig die Armen dem Geiste nach, weil ihnen das Königreich der Himmel gehört. Das Letzte, selig die wegen der Gerechtigkeit Verfolgten, weil ihnen das Königreich der Himmel gehört. Also das Erste und das Letzte sind gleich. Jetzt das Zweite und das Vorletzte haben auch Parallelen. Ja. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Wie eine Mutter das Kind tröstet, werdet ihr getröstet werden. Ja? Dieses Bild kommt aus dem Jesaja. Und das Vorletzte, die Friedensstifter, die werden Kinder Gottes heißen, Söhne Gottes werden sie heißen. Wie Kinder dürfen sie sein bei Gott. Also das Friedensstiften gibt Freude, macht Freude. Wer Friede irgendwo herstellt, das macht Freude. Und wer trauert, das ist die andere Seite. Du freust dich, du erlebst viel Freuden als Glied des Reiches, des Himmelreiches, oder als Bürger des Himmelreiches auf dieser Erde. Du erlebst viel Freude, aber gleichzeitig bist du auch traurig. Beides gleicht sich aus. Beides ist da. Drittens, selig die Sanftmütigen und vorvorletztes, selig die Reinen im Herzen. Nun, das sind gerade Begriffe, die auf den Herrn Jesus zugeschnitten werden. Er sagt, ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und die Reinen, 1. Johannes 3, Vers 3, wir sollen rein werden, wie er rein ist. Das zeigt Jesus Christus, das stellt Jesus Christus vor Augen. Wir sollen so sanftmütig sein wie Jesus. Das heißt, selig die so sind, bei denen das mehr und mehr zum Ausdruck kommt. Dass die Erde erben, das ist ein Hinweis auf die Herrlichkeit. Und Gott sehen werden, ein Hinweis auf die Herrlichkeit. Und dann bleibt in der Mitte noch bleiben die zwei übrig. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Das ist was Aktives. Oh, ich möchte Gerechtigkeit, ich möchte Veränderung. Ja, wunderbar. Jetzt kommt die Gegenseite. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit bekommen. Ist es irgendwas, was man verdient hat? Nichts verdient. Ja, aber ich habe mich so gesehnt und ich habe mich doch richtig gehungert und gedürstet und zusammengerissen und gefleht und der Herr möge was tun in meinem Leben. Ja, wunderbar. Aber wenn er dann was tut, das war seine Barmherzigkeit. Und jetzt bist du auch barmherzig, weil du merkst, es ist alles, was er getan hat. Merkt ihr, die gehören zusammen und wenn man sich die so vor Augen führt, kann man sie gleich auswendig. Ihr könnt die heute Abend wahrscheinlich auswendig, weil ihr das erste und das letzte, das zweite, das war mit dem Trauernden, oder? Das vorletzte, das war mit dem Frieden und Freude und so weiter. Ja? Das dritte, das war die Sanftmütigen, die so sind wie Jesus, und das vorvorletzte, die Reinen, die so sind wie Jesus. Und in der Mitte, die aktiv Hungernden und Dürstenden und die passiv, die Barmherzigkeit bekommen. Hier sind die beschrieben, die Gerechten. So schauen sie aus. Und hier müssen wir schließen. Morgen werden wir uns dann speziell konzentrieren auf diese ersten fünf Worte Jesu ab Kapitel 5, Vers 21. Wollen wir noch beten? Vielleicht stehen wir auf zum Gebet. Danke, Vater, dass du ein Vater bist, ein persönlicher Vater bist. Danke für das Vorrecht, im Königreich Gottes zu sein. Danke für die ermutigenden Seligpreisungen. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass du uns auf dich hin ausrichtest. Und Herr, es ist wirklich ein Anliegen. Und du hast dieses Anliegen in unser Herz geschickt, dass wir dir ähnlich werden. So wie der Vater vollkommen ist. Ja, nur Vollkommenheit kann im Himmel Platz haben. Aber danke, Herr Jesus, dass du dazu gekommen bist, um uns aus Gnaden zu vergeben, zu reinigen und uns in einen Stand zu versetzen, in Christus, sodass wir in dir die Gerechtigkeit haben. Aber danke auch, dass sich diese Gerechtigkeit auswirken wird und auswirken darf in unserem Leben. Danke für das Vorrecht. Und danke, dass wir Hilfsbedürftige bleiben und Arme, Bettler und doch so reich beschenkt werden. Bitte segne du unsere Nacht, segne unsere Geschwister hier. Bitte lass die Worte, die von dir waren, lass sie eingebrannt bleiben, lass sie weiter wirken in unserem Denken und hilf uns, dass wir sehen, wo, in welchen Gebieten du uns verändern möchtest. Hilf mir, Herr Jesus, du weißt, wie oft ich verzagt bin, über wie wenig ich dich darstelle, aber ich danke dir, dass ich ermutigt sein darf, weil es nicht um mich geht, sondern um dich. Und ich preise dich, Herr. Amen.
Amen.
Amen.